Ganz herzlich möchte ich Sie zu unserem Rohrbecker Karfreitagsgottesdienst begrüßen, den wir feiern wollen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wie immer Karfreitags hier in Rohrbeck, das ist so eine gute Tradition, ist es mit, fast ohne. Also fast ohne alles, keine Glocken, keine Kerzen, keine Blumen, keine Orgel, kein Abendmahl, aber immerhin ein paar Lieder nachher. Der Sinn ist, dass wir uns auf diese gewaltigen Tatsachen von Karfreitag fokussieren können. Dabei bleiben bei dem, was da an dieser Stelle passiert ist, 15 Uhr, das ist die Todesstunde Jesu, als Jesus starb, warum? Und deswegen also mit fast ohne alles. Und die Konzentration auf das Wesentliche beginnt mit dem Psalm, den Jesus selber kurz vor seinem Tod am Kreuz gebetet hat, dem Psalm 22. Da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Denn ich bin wie ein Wurm und kein Mensch mehr. Ein Spott für die Leute, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln ihren Kopf über mich. Herr, sei nicht ferne von mir, denn ich habe Angst und hier ist kein Helfer. Die böse Rotte hatte mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Aber du, Herr, sei nicht ferne von mir, meine Stärke, eile mir zu helfen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, heute denken wir besonders an deine Kreuzigung, an all das, was du auf dich genommen hast, aus Liebe zu uns. Oft fällt es uns schwer, dies zu begreifen. Oft kommen gerade an deinem Kreuz Fragen auf. Hilf uns, deine Leiden nicht auszuweichen. Und so bitten wir dich für diesen Gottesdienst, hilf uns, dass wir die tiefe Botschaft von deinem stellvertretenden Leiden erfassen können. Dass es keine abstrakten Worte bleiben, sondern dass sie uns zu Herzen gehen. Dass uns die Botschaft von deinem Leiden sterben zur Lebenskraft werden. Amen. Dazu hören wir ein Lied.
Thank you.
Lass uns nun zur Lesung aufstehen.
Die Lesung für Karfreitag steht bei Matthäus, Kapitel 27. Es war üblich, dass der römische Statthalter zum Passafest einen Gefangenen begnadigte, den das Volk bestimmen durfte. Damals gab es einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als nun die Volksmenge versammelt war, fragte Pilatus: Wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder Jesus, den angeblichen Retter? Denn er wusste genau, dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ratsältesten das Volk überredet, es solle für Barabbas die Freilassung und für Jesus den Tod verlangen. Der Statthalter fragte noch einmal: Wen von den beiden soll ich euch herausgeben? Barabbas, schrien sie. Und was soll ich mit Jesus machen, eurem sogenannten Retter? Fragte Pilatus weiter. Kreuzigen, riefen alle. Als Pilatus merkte, dass seine Worte nichts ausrichteten und die Erregung der Menge nur noch größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich vor allen Leuten die Hände. Dabei sagte er: Ich habe keine Schuld am Tod dieses Mannes, das habt ihr zu verantworten. Da ließ Pilatus ihnen Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus auszupeitschen und zu kreuzigen. Über seinem Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine Hinrichtung geschrieben stand: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Mit Jesus zusammen wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Jesus schrie noch einmal laut auf und starb.
Lass uns darauf antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Bitte nimm wieder Platz, wir hören ein weiteres Lied.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Eine dramatische Geschichte, liebe Gemeinde, die wir gerade in der Lesung gehört haben. Der Unschuldige wird verurteilt und der Schuldige kommt frei. Nun sind wir natürlich alles keine Mörder oder Terroristen wie der Barabbas, von dem hier die Rede war. Und es ist total verständlich, dass immer wieder Leute fragen, warum das mit der Kreuzigung überhaupt nötig war. Nach dem Motto, na, also so schlimm bin ich ja nun auch wieder nicht, dass da jemand für mich die Todesstrafe erleiden muss. Klar, Fehler und Macken haben wir alle, aber wir sind noch eher die kleinen Sünderlein, wie es in einem Lied heißt, anstatt die großen Verbrecher. Aber das trifft nicht das, was die Bibel unter dem Wort Sünde versteht. Da gibt es keine kleinen und großen, weil Sünde keine Tat, sondern ein Zustand ist. Ein Zustand. Was die Bibel unter Sünde versteht, hat viel weitreichende Konsequenzen für uns. Der Begriff Sünde heißt eben nicht, ich tue was Falsches. Da gibt es natürlich große und kleine Sünden. Jemand umzubringen ist ein bisschen heftiger als über jemanden zu lästern. Aber der Zustand ist derselbe. Ob ich läster oder jemand ersteche, in dem Fall ist egal. Die Auswirkungen sind natürlich sonst andere. Es geht also nicht darum, ob wir alle kleine Fehler oder Macken haben, sondern es geht bei dem Begriff Sünde um die grundsätzliche Trennung von Gott, so als wenn man mir die Luft abdrückt und ich ersticke. Oder als wenn ich ein Stromkabel habe und schneide es durch und da kommt kein Strom mehr, egal ob ich 10-mal durchschneide oder 50-mal, einmal reicht und die Trennung ist vollzogen, der Saft ist weg. Und genau das meint der Begriff Sünde. Da wird etwas durchgeschnitten. Etwas ist getrennt, egal wie groß oder klein deine Sünden sind. Der Begriff Sünde kommt ja vom alten deutschen Wort Sund. Und der ist in vielen Städtenamen an der Küste meistens vertreten, wie zum Beispiel in Stralsund. Also da geht es um einen Fluss zwischen zwei Ufern. Eine Trennung, man kommt nicht rüber, wenn man keine Brücke hat. Das ist Sund. Die Trennung des Menschen von Gott, die die ersten Menschen quasi verursacht haben und wir stecken jetzt in dem Schlamassel. Und schon im Alten Testament wusste man, dass man eine Menge opfern kann. Tieropfer hatte man ja, Trankopfer und alles Mögliche, aber diese Opfer waren sozusagen nur eine Art Tropfen auf dem heißen Stein und haben diese grundsätzliche Trennung zwischen Gott und uns Menschen gar nicht geschafft. Das konnte man nicht überbrücken. Deswegen war ja schon im Alten Testament die Sehnsucht nach einem neuen Bund da, nach jemandem, der diese Brücke baut. Und schon im Alten Testament wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Gott in vorausschauender Weise seinen Sohn schicken wird. Und da haben wir heute einen Predigttext vor uns aus einem der sogenannten Gottesknechtslieder im Propheten Jesaja. Davon gibt es 4. Und das Größte ist quasi heute die Grundlage unseres Predigttextes, Jesaja 53, wer es mal im Ganzen zu Hause lesen möchte. Und schon hier, Jahrhunderte vor Jesu Geburt, wird das Leiden und das Sterben dieses Gottesknechtes nicht als Strafe oder Todesurteil gesehen, sondern als stellvertretende Sühne für unsere Schuld und unsere Sünde. Ich lese hier mal Jesaja 53, ein paar Verse. Da heißt es, wir dachten, Gott habe diesen Knecht für seine Sünden bestraft. Aber in Wahrheit hat er unsere Krankheiten auf sich geladen und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Nur wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Sünde wurde er gequält und wegen unserer Schuld geschlagen. Die Strafe für unseren Ungehorsam lag auf ihm und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld auf sich geladen. So war das mal. Ich weiß nicht, ob Sie mal innerlich mitgezählt haben oder auf Ihnen aufgefallen ist, wie oft das Wort wir, uns, um unseretwillen drin vorkommt in diesen drei Versen. 10-mal. 10-mal. In 3 Versen um unseretwillen. Wir. Martin Luther hat es mal wieder unnachahmlich in andere Worte gefasst. Er erklärt diese Kreuzigung nämlich mit einem fröhlichen Tausch. Ein fröhlicher Tausch, sagt er und schreibt sinngemäß, Jesus trägt unsere Schuld und schenkt uns seine Vergebung. Jesus lädt sich unsere Bestrafung auf und schenkt uns die ewige Freiheit in Gott, die nicht einmal der irdische Tod begrenzen kann. Was für eine Liebe zu uns Menschen. Und deswegen ist das Thema heute für Karfreitag der fröhliche Tausch. Der fröhliche Tausch. Wie das konkret aussehen kann, und zwar schon am Todestag Jesu, direkt um 15 Uhr geschehen ist, das lesen wir in der Kreuzigungsgeschichte. In Matthäus 27, die Lesung haben wir vorhin gehört, geht es also um Jesus und um diesen Barabbas. Barabbas war ein jüdischer Terrorist, ein Mörder, der viele Römer abgeschlachtet hat. Die Römer haben ihn gefangen und natürlich zum Tode verurteilt. Und da sitzt er. In seiner Zelle war völlig klar, Gnadengesuch abgelehnt, sein Abschiedsbrief ist geschrieben, die Henkersmahlzeit gegessen, hinter ihm liegt sein verlorenes Leben, vor ihm der Tod. Keine Chance, keine Aussicht freizukommen. Es ist der letzte Tag seines Lebens. Das ist die objektive Situation von Barabbas damals. Und wie es weitergegangen ist, das kann man sich vielleicht so vorstellen. Kurz vor seiner Hinrichtung hört er Schritte. Vor seiner Zelle ertönt das Kommando der Soldaten, Abteilung halt. Und Barabbas weiß, okay, das war's jetzt. Jetzt ist es soweit, das ist das Ende. Aber dann hört er, wie die Nachbarzelle aufgeschlossen wird und dann werden seine zwei Kumpels zur Vollstreckung der Todesstrafe abgeführt. Als die weg sind, öffnet der wachhabende Offizier die Tür, seine Tür, und sagt, Mensch, Barabbas, hast du ein Schwein? Du fällst unter die Amnestie, du kannst abhauen, du bist frei. Barabbas begreift kein Wort. Und als der Offizier ihm erklärt, dass es eine Wahl gegeben hat, ob er oder ein gewisser Jesus freigelassen werden soll und man sich für ihn entschied, während dieser Jesus jetzt sterben muss, da begreift er erst recht nichts. Er weiß nur eins, ich bin frei. Krasse Sache. Und so krass, dass daraus sogar ein Hollywood-Schinken gedreht wurde, 1962, der Film Barabbas. Der ist richtig gut. Anthony Quinn als Barabbas. Gibt's auf YouTube, leider nicht auf Deutsch, aber man kann sehen genauso die Dinge, wie er dieses ungläubige Staunen in seinem Blick hat. Wie er dann quasi aus seiner Zelle heraustaumelt, das kann doch alles nicht sein. Wie er sich umguckt, wie er fassungslos aus dem Gefängnis dann ans Stadttor kommt und wie er quasi hinter den Gefangenen hinterher stolpert. Und dann sieht er draußen vor dem Tor auf dem Hügel eine große Menschenmenge. Der Gerichtshügel Golgatha, die Hinrichtungsstätte von Jerusalem, da wurden jeden Tag Leute gekreuzigt, war ja quasi schon Alltag. Aber diesmal war es was Besonderes. Er kommt also an die Hinrichtungsstätte und er sieht drei Kreuze. An jedem dieser Kreuze hängt ein Mann. Links und rechts die beiden, die kennt er. Das sind ja seine Zellengenossen, Terroristen wie er, Mörder wie er, schuldig wie er. Aber den in der Mitte, den kennt er nicht. Und dann sieht er das Gesicht des Gekreuzigten und das zieht ihn förmlich an. Und dann sieht er auch die Schuldtafel, die bei jedem Gekreuzigten über ihm steht, über seinem Kopf. Und da heißt es, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und in diesem Augenblick fängt er an zu begreifen, das ist also der Jesus, dem ich meine Freiheit verdanke. Wenn sie den dort nicht angenagelt hätten, dann hätten sie mich da angenagelt. Dort hänge ich jetzt. Und über mir wäre auch eine Schuldtafel geschrieben, Barabbas, Terrorist und Mörder. Aber da steht Jesus, König der Juden. Und dort hängt jetzt der, wo ich eigentlich hängen müsste. Und weil der an meiner Stelle da hängt, bin ich frei. Ich darf neu leben. Soweit ungefähr die Situation damals. Aber eigentlich ist das auch unsere Situation heute. Denn Barabbas, das sind auch wir. Der hebräische Name Barabbas heißt Sohn des Vaters oder Kind des Vaters. Und wir alle sind Kinder des einen Vaters, nämlich Adam. Wir gehören durch diese Urentscheidung der ersten Menschen gegen Gott zu dieser Gruppe, die in der Trennung von Gott leben, Opfer wollen oder nicht. Es ist nun mal so. Wir gehören zur Familie der Sünder, getrennt von Gott. Aber weil Jesus, der Unschuldige, für unsere Schuld büßt, sind wir frei. Weil der Sohn Gottes für uns stirbt, können wir leben. Und genau das ist der fröhliche Tausch, von dem Martin Luther gesprochen hat. Gott gibt jedem Mensch eine zweite, sogar eine dritte Chance, wenn du willst. Und er schenkt uns einen neuen Anfang. Das mit Barabbas ist zwar schon lange her, aber wir alle haben doch auch Schuld auf uns geladen. Wir sind vielleicht keine Terroristen und Mörder, aber es gibt so viele Dinge vielleicht in deinem und meinem Leben, die uns nachgehen. Vielleicht Jahre noch, die uns mehr oder weniger stark belasten. Dinge, wo wir vielleicht uns immer wieder Vorwürfe machen, dass wir dies getan oder dies unterlassen haben. Ach, hätte ich doch bloß. Ach, wäre doch. Ach, könnte doch. Dann wäre nicht und so weiter. Dinge, die immer wieder in unseren Herzen, in unseren Köpfen auftauchen. Und vieles in unserem Leben können wir nicht wieder gut machen. Einen zerbrochenen Teller, klar, den können wir ersetzen, kein Thema. Aber einen zerbrochenen Ruf wiederherstellen ist nun viel schwerer. Oder uns mit jemandem zu versöhnen, der nicht mit uns reden will. Oder der vielleicht schon gestorben ist. Geht gar nicht. Was dann? Wie gut, dass es Karfreitag gibt. Denn heute hören wir genau diese Tatsache, der Herr lud all unsere Schuld, auch all unsere Versäumnisse auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und nicht nur das. Denn es geht nicht nur um dieses kleine lokale Ereignis, sondern eine globale, zeitlose Geschichte hat damit angefangen, die mit Ostern natürlich weitergeht. Und auch hier wird Ostern schon am Ende von Jesaja 53 in den Blick genommen. Da heißt es, weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hat, wurde das Leben meines Knechtes ausgelöscht. Aber der Herr wollte durch ihn das endgültige Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Und er sagt, mein Knecht ging in den Tod. Und er ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Und so wird er auch leben. Schon hier, Karfreitag, der Blick auf Ostern, rund 600 Jahre vor Christi Geburt. Johannes drückt diesen Sachverhalt noch anders aus. Das ist der Spruch, der Bibelspruch für den heutigen Karfreitag, wo im Grunde alles drin ist in einem Vers. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt und die Menschen geliebt, dass er aktiv wurde, dass er seinen Sohn opferte und dahingab, damit alle, die ihm ihr Leben anvertrauen, eben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist dann unsere Entscheidung. Und deswegen, lasst uns diesen Karfreitag feiern im persönlichen Glauben und in persönlicher Dankbarkeit für all das, was Jesus am Kreuz für dich und für mich vollbracht hat und zugleich mit weitem Blick auf unsere Mitmenschen, denen dieses Heil genauso gilt und diese Erlösungstat von Jesu genauso gebraucht wird, von ihnen wie von mir. Denn das ist die frohe Botschaft auch und gerade am Karfreitag, die Trennung von Gott die unsere Vorfahren verursacht haben und sich damit vom Lebenselement Gottes abgeschnitten, die überbrückt nun Jesus Christus. Das Geheimnis des Kreuzes ist, dass Gott selbst die Konsequenzen für unsere Schuld trägt, die Konsequenzen dieser menschlichen Entfremdung auf sich selbst genommen hat. Denn jeder von uns weiß genau, dass man mit Geld zwar seine Schulden bezahlen kann, aber nicht wieder gut machen. Der Apostel Paulus drückt das in 2. Korinther 5 so aus: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Mit sich selbst. Das heißt, er tut ja quasi sein Herz auf. Gott sieht unsere Schuld, aber er rechnet sie uns nicht zu. Er streicht sie uns auch nicht an. Nein, er streicht sie durch. Gott sei Dank, dass es diesen Karfreitag gibt. Amen. Herzlichen Dank für die Kollekte vom letzten Gottesdienst hier in Rohrbeck in Höhe von 137,50 €. Auch heute werden 2 Kollekten gesammelt, dort hinten dann draußen am Ausgang. Die eine ist für die Konfirmandenarbeit der eigenen Gemeinde und die andere für die Hospiz- und Trauerarbeit und Lebensberatung im Berliner Dom. Beide Kollekten seien Ihnen ganz herzlich anempfohlen. Ja, es gibt einige Aktivitäten, die können Sie dann entweder im Internet nachlesen oder auch im Gemeindebrief, was so morgen stattfindet, am Sonntag. Und hier ist am Montag der nächste Gottesdienst in Rohrbeck, eigentlich 2 Turbo-Gottesdienste dann um 10.30 Uhr, um 11 Uhr. Der Lektor Rüdiger Vogel wird diese Gottesdienste halten. Bitte wieder anmelden. Und dann gibt es eine Steinmalaktion. Draußen liegen ein Haufen Steine. Wer möchte, kann sich einen mitnehmen, den schön bemalen. Und der ist, glaube ich, dazu gedacht, dass man den dann so auf den Kirchweg legt oder um die Kirche rum als buntes Zeichen der Hoffnung. So ungefähr, mehr weiß ich auch nicht. Gucken Sie es an. Draußen, wer möchte, kann gerne bei dieser Steinmalaktion dabei sein. Und dann lasst uns zum Gebet aufstehen.
Dein Kreuz steht vor uns, Herr Jesus. Auf den ersten Blick Zeichen der Not, Zeichen des Unrechts und der Gewalt. Und doch kein Ende deines Weges, sondern auf den zweiten Blick Zeichen der Hoffnung, Zeichen der Liebe, die alles trägt, durchdringt und bewahrt. Wir danken dir, dass du diesen Weg des Kreuzes gegangen bist, dass wir dadurch ganz zu uns und auch ganz zu dir finden. Mach uns fest in dem Vertrauen auf deine Liebe. Mach uns mutig und stark, dein Kreuz zu bezeugen, damit alle Menschen deine Liebe erfahren und darauf ihre Hoffnung gründen. Wirke mit der Liebe deines Kreuzes überall, wo Menschen ihr Kreuz tragen müssen. Du weißt um die Not, vor allem in den Krankenhäusern, nicht nur zu Corona-Zeiten, in Betrieben, in Familien und Ehen. Du weißt um die politischen Nöte dieser Welt. Und so bitten wir dich, richte uns in jeder Situation aus auf dich, damit wir nicht oberflächlich dahin leben, sondern von dir Weisung und Hilfe erfahren. Amen. Gemeinsam beten wir nun, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasst leuchten Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz, wir hören noch ein Lied. Und so wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Passions- und Osterzeit. Wiedersehen.